Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Es ist vielleicht so etwas wie ein Traumfinale. Arina Sabalenka gegen Elena Rybakina. Und das Ganze hat sich vielleicht auch so ein bisschen die ganze Woche über abgezeichnet. Es waren die beiden stärksten Spielerinnen in dieser und in der letzten Woche. Sabalenka, die vor Selbstvertrauen strotzt, und Elena Rybakina, die so ein bisschen durchs Turnier geschlichen ist, bis sie dann auf den großen Plätzen gelandet ist. Herzlich willkommen zur Halbfinalausgabe der Frauen von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de und in allen Podcatchern, die ihr so kennt, und natürlich auch bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies, heute auch wieder bei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, es ist so ein bisschen das Traumfinale. Ne? So ab Achtelfinale zeichnete sich das so ab, dass die beiden die stärksten Spielerinnen sein könnten.
Ja, also ich meine, ich glaube, wir hatten ja beide auch vom Turnier Swiatek gegen Sabalenka getippt. Ja. Das wäre wahrscheinlich so richtig das Traumfinale gewesen, aber nachdem Rybakina dann Swiatek rausgenommen hatte und sie ja auch eben die aktuelle Wimbledon-Siegerin ist, also zumindest halb dran ist an dem Status von Swiatek, glaube ich, macht das Finale hier nicht nur Sinn, sondern ich glaube, wir werden richtig gute Unterhaltung bekommen, weil beide so gut spielen. Wir werden wahrscheinlich eine ziemliche Surfshow hingelegt bekommen am Samstag, denn das war heute schon sehr beeindruckend von beiden, wie sie wieder aufgeschlagen haben.
Die beiden haben wirklich extrem gut aufgeschlagen, ob Herrn Rybakina vielleicht einen Satz brauchte und auch Sabalenka ein kleines bisschen zwischendurch gewackelt hat, aber insgesamt ist da von der Aufschlagschwäche aus dem letzten Jahr überhaupt nichts mehr zu sehen. Was wir auch sagen können, bevor wir uns auf die einzelnen Matches dann kümmern oder konzentrieren: Es waren beides gute Matches. Das war kein schlechtes Tennis, was wir heute erlebt haben. Die letzten Tage waren ja so ein bisschen unterwältigend. Und heute kann man sagen, das waren zwei wirklich ansehnliche, hochunterhaltsame Tennismatches.
Ja, wie viele Matches haben wir jetzt, seitdem wir einmal im Viertelfinale hatten wir einen vierten Satz, ne?
Genau.
Sonst hätten wir jetzt hier wahrscheinlich einen ziemlichen Untergang. Aber ja, also ich würde zustimmen, beide waren gut, vor allem jeweils der erste Satz bei Sabalenka gegen Linette waren die Favoritinnen, Rollen ja ziemlich klar verteilt, und da war es jetzt eher erstaunlich, dass Linette da in der Lage war, das so eng zu gestalten am Anfang, reden wir gleich noch im Detail rüber. Rybakina Azarenka war es vielleicht nicht ganz so klar, wer vorher die Favoritin ist, aber da hat Azarenka auch sehr, sehr gut mitgehalten. Etwas freundlicher mithilfe vom ersten Aufschlag von Rybakina, auch darüber werden wir gleich noch sprechen, aber beide Matches waren zumindest jeweils für anderthalb Sätze gut, und dann hat sich die Favoritin doch etwas abgesetzt.
Dann lass uns doch mal in die beiden Matches gehen. Das erste Match, was war das Match zwischen Elena Rybakina und Viktoria Azarenka? Rybakina mit diesem unglaublichen Aufschlag, 189 km/h war heute ihr erster, stärkster Aufschlag. Und das sehen wir bei vielen Männern schon nicht, diesen Aufschlag. Das ist wirklich eine absolute Waffe. Aber im ersten Satz gegen Viktoria Azarenka kam der nicht gut. 48% ihrer ersten Aufschläge brachte sie nur rein. Und wir wissen, dass Viktoria Azarenka eine der besten Return-Spielerinnen, ja, so ein bisschen in den letzten 20, 25 Jahren ist auf der Frauentour, und wissen, dass sie mit dem Return eine ganze Menge anfangen kann. Und da können wir dann auch mal über den ersten Satz sprechen, weil der war wirklich hoch unterhaltsam. Und das war am Ende ein sehr, sehr enges Ding. Man hat zwischendurch immer mal gedacht, ja, Rybakina könnte sich absetzen, aber Azarenka kam immer wieder in dieses Match rein und vor allen Dingen in diesen ersten Satz rein. Und das fand ich beeindruckend heute, wie geduldig Azarenka dann auch geblieben ist heute.
Ja, und was ich gut fand, dass der erste Satz Azarenka aus der Komfortzone rausgezwungen hat. Wir also eine Azarenka gesehen haben, die nicht immer so spielen muss, und das ist in den Angriff zu gehen, auch wenn es ihr vielleicht nicht liegt. Also eine Szene ist mir da sehr in Erinnerung geblieben. Es müsste 3-4 aus ihrer Sicht gewesen sein, 15-40, wo sie zwei Breakbälle gegen sich hat, Azarenka. Und dann so richtig schnell auf den Angriff geht. Und das ist nicht ihr Tennis. Azarenka ist diejenige, die eben wirklich die Grundlinie bewacht, die nicht mehr so explosiv ist wie früher, aber die den Ball immer noch sehr früh nehmen kann, die ihn schnell machen kann, die selber nicht so viel Power hat. aber eben in der Lage ist, die Gegnerinnen damit unter Druck zu setzen, wie sie diese Bälle verteilt. Und da war aber vorher klar, das wird wahrscheinlich gegen Rybakina nicht reichen, also muss sie eben aus der Komfortzone raus selber angreifen. Und das hat sie im ersten Satz, fand ich, teilweise sehr gut gemacht. Und dadurch hat sich ein interessantes Match ergeben. Es war ein bisschen wirklich dadurch geleitet, dass der erste Aufschlag von Rybakina nicht in der Form kam, wie wir es auch schon gesehen haben. Wenn er kam, war sie immer noch echt ziemlich dominant. Und vor allem, was Rybakina ausgezeichnet hat, im zweiten Satz noch viel mehr als im ersten, aber da war es auch schon auffällig, wie viele Returns sie heute reinbekommen hat. Also ich gucke hier gerade auf die Statistik, 36 von 43 im ersten Satz rein, gewinnt damit dann auch gar nicht so viele Punkte, also geht jetzt nicht hin und gewinnt dann 80% der Punkte, die sie reinbekommt, aber sie zwingt Azarenka dazu, diese Ballwechsel aufzubauen. Und daher würde ich sagen, Rybakina, eben erster Aufschlag gefehlt, dadurch hat ein Element in ihrem Spiel gefehlt, aber es hat das Match eher auf Augenhöhe gestaltet und es hat Azarenka dazu gezwungen, Angriffstennis zu spielen. Und es hat mir gefallen, weil Azarenka kann das, hat natürlich jetzt nicht die Power von Rybakina, aber sie kann das. Und daher, glaube ich, war das Match im ersten Satz auf so hohem Niveau.
Es gab viele wirklich längere Ballwechsel, die wir dort gesehen haben. Und am Ende waren es am Ende nur 9 Ballwechsel über 9 Shots. Aber trotzdem können wir sagen, die waren vor allen Dingen im ersten Satz zu sehen. Und dort gab es dann die Rallyes. Und am Ende hat sich dann in diesem ersten Satz dann auch der Aufschlag von Rybakina durchgesetzt, die im Tiebreak mit 7-4 gewonnen hat. Dort konnte sie dann so zum ersten Mal das richtig durchbringen. Also Azarenka war zu dem Zeitpunkt dann ja auch schon unter Druck, ihre Aufschläge immer durchzubringen. Und das hat sie dann nicht immer geschafft. Und das fand ich, das war am Ende dann so ein ganz kleines bisschen an auch der ausschlaggebende Punkt dieses ersten Satzes und dann ja auch des Matches.
Ja, man muss dann auch sagen, der Tiebreak war ziemlich Routine aus der Sicht von Rybakina. Also der hatte nicht mehr ganz mithalten können mit dem ersten Satz, aber auch einfach, weil da dann Rybakina eben ihren Rhythmus gehen konnte. Und das müssen wir sagen, sie hat am Ende wirklich diese, was die langen Punkte schon angesprochen, sie hat die kurzen Punkte dann im Laufe des Matches immer mehr dominiert. Da hat Azarenka am Anfang noch mithalten können, aber es war schon extrem beeindruckend, was Rybakina da für Winner raushauen konnte oder welche Fehler sie Azarenka aufzwingen konnte. Und das waren dann häufig diese ganz kurzen Ballwechsel. Also ich meine, sie trifft halt wirklich ihre Spots und sie kann eigentlich alles, also vielleicht nicht auf super hohem Niveau in den Körper ihrer Gegnerin aufschlagen, auch das okay, aber davon ab ist das einfach extrem beeindruckend. Die öffnet sich fast jedes Mal den Court, die holt sich die schnellen, leichten Schläge dann mit ihrem nächsten Grundschlag und das hat sich dann im Tiebreak durchgesetzt. Und da war von Azarenka 1-2 Wackler drin, wo dann mal eine Vorhand ein bisschen schnell ins Aus ging oder wo sie dann vielleicht ein bisschen unkonzentriert war oder ein bisschen angespannt war. So ist es dann weggegangen. Und das war ihr über den ersten Satz besser gelungen, aber es ist natürlich auch eine andere Situation. So ein ganzer Satz im Vergleich zu einem Tiebreak.
Der zweite Satz ging dann sehr, sehr schnell in Richtung Rybakina, die das erste Break geholt hat. Und danach gab es eigentlich kein Zurück mehr für sie. Sie hat dann ihr Break transportiert und sie konnte es bis zum Ende transportieren. Und da hat dann Azarenka nachlassen müssen oder abreißen lassen müssen, so, wenn man das ein bisschen in diese, ich sag jetzt mal, in die Skilanglaufsprache umsprechen kann oder umwälzen kann.
Das war Azarenka.
Was?
Wo ist Azarenka?
Wo ist Azarenka? Genau, sie war dann nicht mehr gesehen. Und da hat Rybakina im zweiten Satz schon deutlicher dominiert.
Ja, also ich glaube, es hätte ja auch ein 6-2 sein können. Ich meine, da hat sie dann nochmal den Aufschlag abgegeben, entweder beim 5-2 oder 5-3 und hat dadurch Azarenka dann nochmal reingelassen. Aber was im zweiten Satz beeindruckend war von Seiten Rybakinas erstmal der erste Aufschlag, der damit annähernd 80% kam. Da war dann auch für Azarenka nicht mehr so viel zu tun. Die wird sich vielleicht ein bisschen ärgern, dass sie nicht mehr gegen den zweiten anstellen konnte, aber auf der anderen Seite Chancen sind dann halt weniger und die müssten dann genutzt werden. Dann haben wir im zweiten Satz einige unglaubliche Returns von Rybakina gesehen, wirklich direkt vor die Füße von Azarenka gespielt. Da hat sie dann Azarenka auch in den einen oder anderen Fehler reingezwungen. Ich nehme an, das wird jetzt hier zumindest auf der Website dann unter Unforced Errors teilweise geführt, aber das waren keine Unforced Errors, da wurde Azarenka einfach reingezwungen, weil diese Bälle eben flach, hart, direkt vor den Füßen landeten. Und dann muss man sagen, hat Azarenka eben wirklich auch nicht mehr so in den Rallyes mithalten können, wo sie die Chance bekommen hat. Ich glaube, da war dann vielleicht die Hoffnung am Ende auch ein bisschen weg. Und da waren dann ein paar mehr unerzwungene Fehler drin. Aber wer will es ihr verdenken? Weil sie dann, glaube ich, das Gefühl hatte, jetzt muss ich Risiko gehen, auch wenn ich den Ball vielleicht heute nicht so im Schläger habe, vielleicht nicht so gut bin wie sonst. Und ja, das war wahrscheinlich nach dem ersten Satz zu erwarten, vor allem weil unsere Rybakina ja hier etwas im Turnier gezeigt hat, und das ist, dass sie nicht abreißen lässt oder dass sie, na, vielmehr genau andersrum, dass wenn sie den Vorsprung hat, dass sie ihn nicht mehr hergibt. Und da hat dann Azarenka so ein bisschen Taktik gewechselt, bisschen schneller auf den Punkt, und das ist ihr dann eben nicht in demselben Maße gelungen wie noch teils im ersten Satz, und daher war es dann eben doch eine klare Geschichte im zweiten Satz.
Was wir aber sagen müssen, Viktoria Azarenka scheint zurück zu sein. Nach Jahren dann ja jetzt auch, wo sie sich mit anderen Dingen beschäftigen musste, unter anderem der Streit um das Sorgerecht für ihr Kind, nach Formschwäche etc. Sie ist jetzt wieder unter den Top 20, sie ist auf Platz 16 im Moment im aktuellen Live-Ranking, und jemand wie Viktoria Azarenka kann das ganze Tennis dann auch bereichern, sollte sie weiter spielen dürfen, was ja auch nicht unbedingt immer ganz sicher ist.
Ja, und wenn sie das durchhalten kann. Weil was wir so ein bisschen gesehen haben bei ihr in den letzten Jahren, sie hat mal einen Top-Grand-Slam-Turnier und dann auch mal ein, zwei, wo es nicht so läuft. Dann hat sie Phasen in der Saison, wo es super klappt, und dann wieder Phasen, wo sie ziemlich, ja, mau spielt. Also sie hat nicht mehr die Konstanz gefunden, die sie damals noch ausgezeichnet hat. So Mitte der 10er oder Anfang bis Mitte der 10er Jahre, wo sie ja einfach konstant dabei war, wenn die großen Titel vergeben wurden. Das ist nicht mehr in derselben Form da. Können wir vielleicht auch nicht erwarten. Sie ist älter, sie ist Mutter, hat andere Prioritäten, auch wenn sie vielleicht das eine oder andere eben für sich geklärt hat. Aber was sie uns, glaube ich, bewiesen hat, dass sie immer noch gefährlich ist, wenn es um große Titel geht. Also ich würde sie jetzt nicht bei den French Open oder in Wimbledon weiter warten, aber warum nicht bei den beiden Hardcourt Grand Slams? Da hat sie jetzt in den letzten zwei Jahren einmal ein Finale und einmal ein Halbfinale stehen. Warum soll das nicht möglich sein? Warum soll es im Sunshine Double nicht möglich sein? Sie wird wahrscheinlich nicht mehr ganz nach oben aufschließen. Dafür fehlt ihr eben diese Explosivität, die sie in ihrer Athletik mal hatte. Aber ich glaube, für einzelne Turniere kann das auf jeden Fall noch reichen.
Elena Rybakina steht ab Montag erstmals in ihrer Karriere unter den Top 10 als amtierende Grand-Slam-Siegerin.
Ja, hätte aber auch noch schiefgehen können, glaube ich. Wenn Magdalena nicht gewonnen hätte, dann hätte es wieder schiefgehen können für Rybakina. Aber klar, ist verdient. Auch sie bei den letzten 12 Monaten arg hopp oder top, aber zweimal hopp halt ein Grand-Slam-Sieg und ein Grand-Slam-Finale. Ich glaube, Da gehört sie schon in die Top 10 rein.
Es könnte zum ersten Mal seit 2003 sein, dass sich zwei Spielerinnen die Grand Slams in einem Jahr teilen. 2003 waren es damals Justine Henin und Serena Williams. Dieses Mal könnten es Iga Świątek sein und Elena Rybakina, wenn sie diese vier Grand Slam Turniere sich aufteilen in einem Jahr. Aber da steht noch eine Spielerin davor, die im Moment in bemerkenswert, beeindruckend guter Form ist. Und das ist Arina Sabalenka. Die hat nämlich heute gewonnen gegen Magdalinette. Und auch hier haben wir einen sehr, sehr engen ersten Satz gesehen. Auch hier ging es in den Tiebreak. Arina Sabalenka hat dann aber einen fast perfekten Tiebreak gespielt mit 7-1. Und dann ging es nur noch in eine Richtung. Und da hat Arina Sabalenka das dann ausserviert quasi mit 6-2. Aber der erste Satz, der hat großen, großen Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil Magdalinette mit ihrer Variabilität eine ganze Menge, ja, für eine ganze Menge Sorgenfalten bei Arina Sabalenka gesorgt hat, weil Sabalenka zwar ihr Spiel durchbringen konnte, größtenteils über ihren Aufschlag, aber weil Linette das meiner Meinung nach sehr klug gemacht hat, ihr Spiel dann auch durchzubringen, und das vielleicht nicht mit so viel Power, aber mit einer ganzen Menge an Spielfreude und mit einer ganzen Menge an Variabilität.
Ja, und Linette hat da einen Vorteil, das muss man vielleicht auch noch fürs andere Match erwähnen, und zwar haben jetzt Rybakina und Sabalenka beide zum ersten Mal am Abend gespielt und die Bedingungen sind anders, hat dann auch Rybakina hinterher im Interview bei Eurosport bestätigt, und Linette wusste darum ja auch, und die hat jetzt in der Nacht schon gespielt. Es ist langsamer, also von daher gleitet der Ball nicht so durch den Court durch, wie es jetzt zum Beispiel tagsüber macht, und Linette war eben nicht nur in der Lage, Sabalenka zu beschäftigen und immer wieder Bälle zurückzubringen und Sabalenka dazu zwingen, noch einen Winner und noch einen Winner zu schlagen, sondern sie hat sich schlau die Punkte konstruiert. Gerade am Anfang des ersten Satzes lag sie zum Beispiel total weit vorne in dieser Kategorie von den 5 bis 8 Schlägen. Das war einfach, weil sie sich den Court immer wieder geöffnet hat für Vorhand-Winner und die dann aber auch ganz sicher untergebracht hat. Und sie hat ja so eine ziemlich beeindruckende Athletik, vielleicht jetzt nicht wie Świątek oder so, bei der das absolut überragend ist, aber es ist schon sehr, sehr gut. Und ihr hatte halt in der Vergangenheit häufig so ein bisschen Power, Entschlossenheit, vielleicht auch die Mentalität zum Angriffstennis gefehlt. Das ist ihr unter Umständen aber auch einfach nicht so gegeben. Aber hier hat sie es sehr bewusst eingesetzt. Du hast die Variabilität angesprochen, also sie war in der Lage, wirklich Sabalenka damit zu beschäftigen. Aber wenn sie die Chance hatte, dann hat sie hier eigentlich zumindest in den ersten 8 bis 10 Spielen immer wieder den Angriff gesucht und ihn auch erfolgreich gesucht. Und dazu kam dann eine Nervenstärke. Es hätte für Linette auch schon schief gehen können beim 4-5 aus ihrer Sicht oder 5-6. Und da war Sabalenka durchaus dran, weil Sabalenka dann so langsam ihre Power gefunden hat. Aber da hat Linette sich sehr gut gewehrt bis eigentlich zum Tiebreak. Und da war es ein bisschen dann das Spiegelbild vom anderen Match. Sabalenka hat den dann doch relativ souverän gewonnen, aber da eigentlich auch erst den Vorsprung für den Satz hergestellt. War nicht so, dass sie vorher die klar bessere war und Linette sich irgendwie glücklich drin gehalten hat, sondern das war absolut auf Augenhöhe, was Punkte, Winner etc. anging. Aber dann im Tiebreak ist Sabalenka klar davon gezogen.
7-1 ging dieser Tiebreak los. Was ich bei beiden Matches dann heute auch das Gefühl hatte oder wo ich dann auch sagen musste, das hat mir extrem gut gefallen. Wir haben pures Tennis heute erlebt. Wir haben keine Streitereien gesehen, wir haben keine Ausfälle gesehen oder so. Da waren 4 Spielerinnen, die, man kann es vielleicht langweilig nennen, aber da waren 4 Spielerinnen, die bei sich waren, beim Tennis waren und dann dafür gesorgt haben, dass wir 2 sehenswerte Matches erlebt haben. Das ist mir heute sehr aufgefallen. Dir auch?
Mir auch, fragst du?
Ja.
Also so, wo du es jetzt sagst schon, ist jetzt nicht unbedingt, was ich jetzt mit Azarenka in Verbindung bringen würde. Tue ich ihr vielleicht auch ein bisschen Unrecht. Und bevor ich es irgendwann mal in den Journalismus geschafft hatte, vor langer Zeit war Azarenka wahrscheinlich meine letzte Lieblingsspielerin, weil ich sie dafür mochte, wie bissig sie war. Und also dieses Feisty, ne? Das hat mir an ihr mal sehr gut gefallen. Sie ist mit dem Alter schon ein bisschen ruhiger geworden, Rybakina. Gut, die gibt natürlich sowieso nicht viel her. Sabalenka hat sich über die Jahre absolut in sich gefunden und Linette ist eben auch eher eine ruhige, eine konzentrierte, eine entschiedene Vertreterin. Von daher, ja, war es am Ende wahrscheinlich schon entschieden über das reine Tennis.
Jelena Rybakina gegen Aryna Sabalenka um den Titel am Samstagabend. Beide waren einfach viel besser als das Feld. Das können wir gleich auch in diesem Fall sagen. Das ist kein Zufall, dass sie sich für dieses Finale qualifiziert haben. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das Match am Samstag. Wir können uns, glaube ich, auf kurze Ballwechsel einstellen. Wir können uns auf relativ viele Aufschlagwinner einstellen. Es wird vielleicht nicht einer der ganz großen Klassiker werden. Ich glaube, das müssen wir vorweg sagen.
Ach, bin ich mir ja gar nicht so sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es 3 enge Sätze werden. Vielleicht nicht. Vielleicht ist Rybakina zu gut. Ich würde Rybakina auch als leichte Favoritin sehen. Sabalenka hat jetzt zwar das ganze Jahr bewiesen, dass sie so ein bisschen die Geister der Vergangenheit abstreifen konnte, wo sie halt immer wieder an solchen Hürden gescheitert ist. Aber Rybakina scheint mir wieder in so einer Phase zu sein, wo sie einfach konzentriert gutes bis sehr gutes Niveau bringt. Wir müssen sagen, heute war eher gut als sehr gut, aber gut reicht halt gegen ganz viele. Einfach, weil wenn ein Aufschlag kommt, dann wird es verdammt schwer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein unruhiges Match wird, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass eine richtig enge Kiste irgendwie so ein 7-6, 3-6, 6-4 oder sowas wird. Und würde sagen, beide sind eigentlich in einer Form, die gut genug ist. Rybakina, gehe ich auch von aus, wird jetzt keine großartigen Nerven zeigen und es wird wahrscheinlich so ein bisschen von Sabalenka abhängen. Die ist noch athletischer, die ist noch explosiver, die ist in den Ballwechseln wahrscheinlich insgesamt ein bisschen bessere, aber für mich ist der Aufschlag dann bei Rybakina doch nochmal eine halbe Stufe über dem von Sabalenka. Und von daher glaube ich, wird das Match ziemlich von Sabalenka abhängen, wie gut die da reinkommen.
Ich wünsche uns allen ein sehr, sehr gutes Match, weil wir haben in den letzten Tagen jetzt so ein aufkommendes Störgefühl gehabt. Und das ist unter anderem dadurch gewesen, dass 2 Belarusinnen im Halbfinale stehen. Jetzt steht eine Belarusin im Halbfinale und eine Kasachin, die in Russland geboren ist. Dazu haben wir gestern ein unerfreuliches Ereignis gehabt, als Menschen aus Russland vor der Rod Laver Arena nach dem Match von Novak Djokovic demonstriert haben, Flaggen von Russland in die Höhe gehalten haben mit dem Putin-Konterfei darauf, die eine Flagge hochgehalten haben von der Volksrepublik Donetsk, die im Moment nur von 3 Ländern anerkannt wird, von Nordkorea, Syrien und Russland. Und wir haben jemanden erlebt, der so aussah wie der Vater von Novak Djokovic, der mit einem Menschen posiert hat, der ein Z-T-Shirt anhat, also das Z, dieses Militärsymbol aus den USA, beziehungsweise das Unterstützungssymbol, nicht aus den USA, aus Russland, womit der Krieg, der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine ja unterstützt wird. Das sind keine guten Nachrichten, die wir im Moment haben. Und gleichzeitig hat der IOC gesagt, wohl für Paris dann wieder die belarussischen und russischen Sportlerinnen und Sportler zuzulassen, ohne und unter neutraler Flagge. Das sind im Moment ganz, 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 ganz schlechte Nachrichten fürs Tennis. Das sind ganz schlechte Nachrichten fürs IOC. Und da können die beiden Spielerinnen nichts für. Und Aryna Sabalenka hat auch gesagt, dass sie nichts dafür kann. Und sie würde es auch gerne ändern, aber sie kann nichts dafür und sie kann nichts dagegen machen. Und deswegen würde sie weiterspielen und deswegen würde sie das nicht so richtig betreffen. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass jemand in Belarus am Montag oder am Sonntag schon triumphiert, dass eine seiner Landsfrauen die Australian Open gewonnen hat.
Naja, gut. Es gäbe eine ganz leichte Möglichkeit, das im Tennis zu vermeiden, es weniger nationalistisch zu machen. Immer überall steht die Flagge daneben, hat man sich für entschieden, wird ja auch, glaube ich, von der breiten Masse so wahrgenommen. Man könnte natürlich auch in einem Individualsport hingehen und sagen, naja, nehmen wir etwas anders wahr. Ja, also ich weiß gar nicht, ob es, also ich tue mich daran schwer, wie groß diese News jetzt von gestern war, dass es Djokovic betrifft, keine Frage. Ob wir das jetzt wirklich zu Sabalenka und Rybakina rüberführen müssen, glaube ich eher nicht. Eher, glaube ich, eine spezifische Djokovic-Geschichte, vor allem wenn sein Vater jetzt wirklich involviert gewesen ist. An sich ist es natürlich schon so, Rybakina entzieht sich dem Thema ja, wo sie kann. Sabalenka hat sich jetzt in der Vergangenheit auch als sehr unkritisch dem Regime gegenüber hervorgetan, also dem Regime, aus dem sie kommt, ist aber natürlich auch immer eine persönliche Entscheidung für jeden, der in sowas aufgewachsen ist. Ich meine, da brauchen wir uns jetzt nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, wo wir herkommen. Da wissen wir einfach nicht exakt, wie wir darauf reagieren würden. Aber es kommt für mich eben am Ende immer wieder darauf zurück, dass ein Individualsport dann am Ende doch immer mit Nationen in Verbindung gebracht wird. Und das ja offensichtlich auch der Wunsch im Tennis ist, dass es gemacht wird. Und dann kann das zu sowas führen.
Es waren keine schöne Situation gestern. Ich habe das nach dem Viertelfinale habe ich ein kleines Video aufgenommen, tanzende serbische Fans. Und das fand ich damals noch relativ harmlos. Dort wurden auch serbische Flaggen dann auch hochgehalten. Es gibt hier klare Anweisungen an die Security, bestimmte Flaggen auszusortieren beziehungsweise nicht reinzulassen, dann auch T-Shirts nicht reinzulassen. Der Typ, der mit dem Z-T-Shirt dort rumlief, der hatte vorher ein T-Shirt, ein weißes T-Shirt an, wo drauf steht Jokic, Messi und Djokovic Goats. Und das ist ja komplett harmlos und das kann man ja sagen, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt der Meinung ist, dass Nikola Jokic der Goat im Basketball ist. Aber danach wurde es halt humorlos und Sport tut sich insgesamt sehr, sehr schwer. Und wenn Wimbledon das jetzt sieht und Wimbledon überlegt ja auch 2023 es wieder so zu machen, dass sie die russischen und belarussischen Spieler ausschließen, dann sprechen wir hier nicht mit einer Sprache. Ich habe am Dienstag noch mit Dietlof von Arnim, dem ja vielleicht designierten ITF-Präsidenten gesprochen, der sich auf jeden Fall zur Wahl stellt. Und der hatte dann auch gesagt, naja, sie wollen wohl die IOC-Regel übernehmen. Der IOC hat sich jetzt schwammig geäußert und hat gesagt, ja gut, wir lassen die Athleten und Athletinnen wieder dazu. Es wird Propaganda damit gemacht werden. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und wenn Leute sagen, Politik hat mit Sport nichts zu tun oder trennt Politik von Sport, dann sage ich Bullshit. Es gehört halt leider dazu. Ich würde auch am liebsten nur über Sport hier berichten und über den sportlichen Wettkampf. Aber wir haben hier halt eine Geschichte, die besprochen werden muss. Und das ist etwas, was mich nach wie vor, naja, sehr, also es hinterlässt bei mir ein ganz großes Störgefühl, diese ganze Geschichte. Und wie gesagt, Aryna Sabalenka, Viktoria Azarenka, auch die russischen Spieler Khachanov und Rublyov, die haben nichts damit zu tun mit dem Krieg. Die können diesen Krieg auch nicht verhindern. Khatschanov hat ja sogar noch eine andere Geschichte. Der ergreift ja Partei dann auch in dem Aserbaidschan-Armenien-Konflikt. Es ist einfach sehr, 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 sehr schwierig im Moment Grenzen zu ziehen.
Grenzen zwischen was oder wohin?
Naja, Grenzen zu ziehen, wie weit kann man etwas zulassen, wie weit kann man etwas akzeptieren, dass politische Äußerungen getätigt werden, wie weit kann man es zulassen, dass Unterstützung für einen Angriffskrieg in einem Tennisstadion zum Beispiel gebracht wird, etc. Und wann muss man einschreiten und wann muss man auch sagen, okay, bis hierher eine Grenze und jetzt müssen wir auch mal Exempel statuieren und müssen Sportlerinnen und Sportler dann von diesem Geschehen ausschließen. Im Wintersport gibt es im Moment keinen russischen Sportler und keine russische Sportlerin, die antreten dürfen.
Ja, um auch nochmal zurückzukommen auf die ganze Fahnengeschichte. Das Spannende, wir hatten ja am Anfang des Turniers darüber gesprochen, dass Craig Tiley sich hat verbitten lassen und mit Stadionrauswurf gedroht hat, wenn irgendwer Djokovic ausbuhen würde. Und auf der anderen Seite eben sieht man überall Flaggen. Es wäre ein einfaches, einfach zu sagen, nee, keine Flaggen bei einem Tennis-Event. Dann wäre man wahrscheinlich den Aspekt schon mal los, aber wahrscheinlich rekrutiert sich eben auch ein Teil des Tennispublikums bei solchen Turnieren aus Leuten, die aus dem Grund da sind, dass jemand, mit dem sie Nationalität oder die Herkunft teilen, dahingehen. Und das hat sich im Tennis so etabliert, auch wenn ich das jetzt eher kritisch sehe. Und zu deinem anderen Aspekt der Frage, ob die teilnehmen sollten oder nicht. Ich meine, wir kommen jetzt ja auch bald zum Jahrestag hin, des Beginn des Angriffskrieges, und hatten damals ja auch schon relativ ausführlich darüber gesprochen, und man hatte sich dann im Tennis eben auf diese Zwischenlösung geeinigt, die man jetzt auch nicht unbedingt für eine Zwischenlösung halten muss, mit dass keine Flaggen zumindest neben den oder auf den offiziellen Statistiken oder Turnierinsignien auftauchen von den Spielern und Spielerinnen, die aus den beiden Staaten kommen. Aber es war halt damals ja schon eine relativ inkonsequente Sache. Jetzt nicht nur in Bezug auf diesen Krieg, sondern sind wir ehrlich, wir haben noch ein paar andere Kriege auf der Welt und wir hatten in den letzten 20 Jahren auch noch ein paar andere Kriege auf der Welt, die nicht immer zu sportlichen Sanktionen geführt haben. Und jetzt haben wir natürlich einen Krieg, der zumindest bei uns sehr im Mittelpunkt steht und bei dem sich auch geteilt wird. Man muss sich auf eine Seite stellen und damit kann das Tennis halt nicht wirklich gut umgehen, weil das Tennis viel erlaubt, aber in vielen sich halt auch neutral hält.
Ja, das soll es dann erstmal dazu gewesen sein. Ich werde das morgen beobachten nach dem Match von Novak Djokovic, dann werde ich auch nochmal rausgehen und schauen, wie sich das dann abspielt. Ich glaube, morgen wird verstärkt darauf geachtet werden, was dort passiert, dann nach dem Spiel, vor dem Spiel, während des Spiels. Wir müssen noch über zwei Herren Doppel sprechen. Dort gibt es nämlich jetzt auch die Finalpaarung. Das ist nämlich ein sehr, sehr, sehr überraschendes Finale. Hugo Nies und Jan Zielinski haben heute nämlich gewonnen gegen Jérémy Chardy und Fabrice Martin in drei Sätzen. Wir haben, wenn ich es alles richtig bilanziert habe, den ersten monegassischen Grand-Slam-Finalisten im Tennis. Tennis ist global und Tennis wird auch in Monaco gespielt. Und sie treffen auf die Wildcard-Kombination Ricky Hijikata und Jason Kubler. Die beiden haben vorher insgesamt 9 Siege auf der Doppeltour gehabt insgesamt. Sie haben sich selber als völlig unfähig im Doppel bezeichnet, waren hier als Wildcard-Inhaber reingekommen und stehen jetzt im Finale. Was für ein Finale, und irgendwie haben die Australier jedes Jahr das Glück, dass sie ein Doppel durchbringen.
Das stimmt, und ich habe gerade nochmal geguckt, wer von den Vieren am höchsten steht in der Doppelweltrang. Ist es in der Tat Zielinski, ja, mit Rang 36. Also da haben wir wirklich eher ein Grand Slam Finale. Also ich meine, nicht mal annähernd, selbst im Einzel wäre hier auch nur einer von den Vieren gesetzt gewesen. Und Kubler und Hijikata habe ich jetzt ehrlicherweise vorher auch wirklich nicht mit Doppel in Verbindung gebracht. Jetzt beides nicht die Aufschlagsriesen, sondern eher aus der Athletik oder aus dem Spielwitz kommende Spieler. Und ich meine, gerade Kubler ist jetzt ja auch schon 3 Tage älter. Also von daher bin ich wirklich erstaunlich, dass die beiden das geschafft haben. Nys kennt man jetzt wegen der Zusammenarbeit mit Tim Pütz. Mhm. Und Zielinski hat sich auch in den letzten Jahren nach oben gearbeitet. Schienen mir jetzt aber ehrlicherweise beide nicht unbedingt Grand-Slam-Sieger, als kommende Grand-Slam-Sieger. Und trotzdem gehen sie ja wahrscheinlich als leichte Favoriten in das Match rein. Und so oder so werden wir wirklich jemand Überraschendes erleben, weil klar, letztes Jahr Kokkinakis und
Kyrgios.
Natürlich, Kokkinakis und Kyrgios war auch eine Überraschung, aber zumindest ein überragender Einzelspieler war dabei. Und das ist so eine Kombination, von der man auch erwarten kann, dass es klappt. Und hier war jetzt eben niemand, wo man so denkt, naja, also der hat auf jeden Fall in sich einen Grand Slam zu gewinnen.
Rinky Jakarta und Jason Kubler haben erst Wesley Kohlhoff und Nils Kapski besiegt, die an 1 gesetzten Weltranglisten ersten, in 2 klaren Sätzen 6-3, 6-1 und haben dann im Halbfinale Marcel Granollers und Horacio Sebastos 6-4, 6-2 besiegt. Da muss man allerdings dazu sagen, ein bisschen in Kontext setzen, dass Sebastos verletzt war am Oberschenkel. Trotzdem ändert das nichts daran, dass sie die an Nummer 1 und an Nummer 8 gesetzten hier aus dem Turnier geschmissen haben.
Und quasi mies mitgespielt, ja?
Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und Hugo Nies, jetzt hast du mich durcheinander gebracht, hat mit Jan Zielinski zusammen Rajiv Ram und Joe Salisbury aus dem Turnier geschmissen. Nachdem sie 2 Sätze lang in Tiebreaks gespielt haben, haben sie im 3. ganz klar gewonnen und haben da ja so ein bisschen dem britischen Doppeltennis eine ganz klare Niederlage zugefügt, weil jeder war davon ausgegangen, dass Ram Salisbury hier mit die Favoriten sind. Und jetzt im Finale gegen Chardy und Martin. Chardy, der sein erstes Grand Slam nach 500 Tagen gespielt hat, haben sie im Halbfinale dann auch im 3. Satz dann 2 Breaks geschafft und dann 6-2 gewonnen. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das Doppelfinale bei den Herren, weil das ist für beide Doppel vielleicht eine einmalige Chance, einen Grand-Slam-Titel zu holen. Für Hijikata und Jason Kubler, da lege ich mich fest, das ist eine einmalige Chance für die beiden. Weil ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die beiden nochmal irgendwo so weit kommen. Aber wenn sie 2000 Punkte hier holen, sind sie quasi fast schon qualifiziert für die ATP-Finals. Das wäre ja dann auch eine richtig coole Geschichte für die beiden. Morgen gucken wir nochmal aufs Programm. Um 12 Uhr australischer Zeit, 2 Uhr deutscher Zeit, das Mixed-Finale zwischen Sania Mirza und Rohan Bopanna auf der einen Seite und Luisa Stefani und Rafael Matos auf der anderen Seite aus Brasilien. Nicht vor 4.30 Uhr Karen Khachanov gegen Stefanos Tsitsipas und dann morgen früh bei euch um 9.30 Uhr Novak Djokovic gegen Tommy Paul in der Margaret Court Arena ab 2 Uhr deutscher Zeit. Die beiden Doppelhalbfinale bei den Frauen, Krejcikova-Siniakova gegen Kostja Kruse. Die haben nämlich Storm Hunter und Elise Mertens aus dem Turnier genommen. Und Aoyama Shibahara gegen Coco Gauff und Jessica Pegula. Da wartet und da winkt uns ein Traumfinale Gauff-Pegula gegen Krejcikova-Siniakova. Das will ich sehen. Alles andere wäre ja eine Enttäuschung.
Ja, aber ich glaube, dazu wird es auch kommen. Also wäre ich jetzt überrascht, wenn nicht Krejcikova-Siniakova haben es hier eben wirklich mit auch einer fast ähnlichen Kombination zu tun, wie jetzt hier gerade bei den Herren, also 2 Einzelspielerinnen, die noch nicht den ganz großen Durchbruch gehabt haben, auch wenn er bei Kostyuk kommen kann, die sich hier zusammengetan haben oder sich über Krejcikova-Siniakova als so ein gutes, eingespieltes Doppel und Gauff und Pegula, glaube ich wirklich, trotz der klaren Niederlagen, die sie jetzt beim Jahresendfinale hatten, passen eigentlich sehr gut als Doppel zusammen und würde auch da annehmen, dass sie ins Finale dann einziehen.
Oh, die haben, nachdem sie ausgeschieden war, haben sie sehr, sehr, sehr seriös ihr Viertelfinale gewonnen und das auch mit Nachdruck. Und ich glaube, die haben hier was vor, Gauff Pegula. Also da bin ich mir relativ sicher, dass die das mit allergrößter Seriosität angehen. Und dann haben wir, wie gesagt, die beiden Herren Halbfinals. Karen Khachanov gegen Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic gegen Tommy Paul. Erleben wir Djokovic gegen Tsitsipas, weil das wäre dann das Traumfinale.
Ja, und ich glaube, von uns beiden vom Turnier auch getippt.
Ja.
Also steht ja was am Spiel hier. ja, also ich wäre jetzt ehrlich überrascht, wenn nicht. Also Djokovic, klar, Paul hat alle Athletik, die es gibt und ist technisch ein feiner Spieler, aber was bringt der jetzt mit, was irgendwie durch die Defensive von Djokovic wirklich dauerhaft durchkommen kann? Ich sehe es nicht. Kann mir vorstellen, dass es unterhaltsam wird, aber ich weiß nicht, wer es anstellen will. Khachanov müsste wahrscheinlich sehr gut aufschlagen, um eine Chance zu haben, weil ich von Tsitsipas erwarte, dass der wieder das ganze dynamische Spiel mitbringt und bei seinem Serve teilweise auch wird dominieren können. Und da glaube ich, müsste Khachanov wirklich einen sehr guten Tag erwischen, um wirklich was dagegen halten zu können. Ich meine, von 5 Duellen, die sie hatten, waren 1 oder 2 ein bisschen enger, die anderen eher klar. Ich würde vielleicht irgendwas zwischen eng und klar, also vielleicht 4 Sätze oder so erwarten.
Während ich hier aufnehme, findet gerade in der Rod Laver Arena die große Generalprobe für das Frauenfinale statt. Dort werden Stellproben gemacht. Da ist schon die Daphne Erkhorst Trophy zu sehen und um die geht es dann am Samstag zwischen Arina Sabalenka und Elena Rybakina. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes, Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Morgen gibt es wieder einen Podcast, dann werden wir über die beiden Halbfinals der Männer sprechen, über die beiden Halbfinals bei den Frauen im Doppel und natürlich über das Mixed-Finale. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.